Wir starten das Thema heute mit dem ersten Aspekt, nämlich Grundlagen für vollmächtiges Gebet. Es wird ein bisschen theoretisch zum Teil. Die Themen, die hier so der Reihe nach in den nächsten Wochen durchgenommen werden, die werden auch eigentlich immer praktischer. Also immer mehr Geschichten, immer mehr Beispiele, wie Gebet aussehen kann, auch wie anhaltendes Gebet aussehen kann. Und heute wollen wir so ein bisschen die Grundlage legen oder vielleicht auch so das Gebiet abstecken, in dem wir uns bewegen, wenn es um Gebet geht. Und wenn man so den Titel hört, Grundlagen für vollmächtiges Gebet, da erwartet man ja förmlich schon so einen 10-Punkte-Plan zum Superbeter oder irgend so ein Rezept, 2 Stunden Gebet am Tag plus 1 Stunde Bibel lesen plus die Freude am Herrn und Glaube der Berge versetzt, ist dann ein Superbeter, der mindestens 80% aller Gebete erhört bekommt oder so. Und es ist ja die Frage, ob es sowas überhaupt gibt. Also so eine Gebrauchsanleitung fürs Gebet, wo man irgendwie weiß, die und die Punkte sind wichtig, wenn ich die einhalte, dann funktioniert es. In 10 Schritten zum vollmächtigen Beter. Also ich bin der Meinung, dass es sowas nicht gibt. Und habe es auch im realen Leben jetzt noch nicht beobachten können, auch bei anderen. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn man so rangeht ans Gebet, dann hat man schon mal das Grundwesen von Gebet eigentlich nicht verstanden. Denn man geht folgendermaßen an die Sache ran, nämlich dass man um die Sache kreist, also wie Gebet funktioniert und wie ich das Ziel erreiche, wie ich Gebetserhörungen dabei rausbekomme. Es geht die ganze Zeit um eine Sache. Also wie hat mein Gebet Erfolg? Was muss ich tun, damit mein Gebet Ergebnisse produziert? Damit ich möglichst viele Gebetserhörungen habe oder so. Wie erreiche ich mein Ziel, das ich beim Beten habe? In sehr ausgeprägter Form ist das am Ende Magie und nicht mehr Gebet. Weil es dann immer darum geht, wann muss ich was sagen, damit es zum Erfolg führt? In welcher Formel und welcher Konstellation muss mein Gebet aussehen? Mit welcher, in welchem Setting, damit am Ende dabei eine Gebetserhörung bei rausspringt? Und wenn man jetzt aber die Bibel liest, dann merkt man, dass Gebet einen völlig anderen Fokus hat. Darum geht es gar nicht. Gebet hat was völlig anderes im Blick. Es geht nicht um eine Sache, sondern es geht um eine Person. Es geht um Beziehung. Gebet bedeutet letztendlich, in eine Beziehung einzutreten. Und deswegen sind auch Methoden und 10-Punkte-Pläne an der Stelle nicht hilfreich. Und ich denke, da erzähle ich den wenigsten von euch was Neues. Die Frage sollte also jetzt nicht sein heute, wie werde ich erfolgreich darin, mehr Gebetserhörungen zu produzieren und mehr Vollmacht zu empfangen, sondern wie werde ich erfolgreich darin, immer tiefer in eine Beziehung hineinzukommen, nämlich in die Beziehung zu Jesus. Immer tiefer in eine Freundschaft reinzukommen mit dem Vater, mit Gott. Denn auch Vollmacht, also wenn wir uns nach vollmächtigem Gebet ausstrecken, Vollmacht ist ja letztendlich nur Folgendes. Gott gibt uns die Befugnis, die Erlaubnis oder das Recht, in seinem Namen bestimmte Dinge zu tun, zu beten, zu vollbringen. Also Beispiel, wenn ihr mir eine Vollmacht erteilt, dann kann ich Geld von eurem Konto abheben. Solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr das macht. Und genauso ist es ja bei Gott. Wenn Gott uns eine Vollmacht erteilt, dann gibt er uns Zugriff auf Dinge im Himmel, also auf seinen Besitz sozusagen, dass wir den nehmen können und hier auf der Erde in irgendeiner Weise ausschütten können. Das bedeutet, wenn Gott uns eine Vollmacht erteilt, das ist ganz normal wie auch im Natürlichen. Und es ist ganz einfach, wem erteilt man eine Vollmacht? Also wenn ihr mich nicht kennt, solltet ihr euch überlegen, ob ihr mir eine Vollmacht erteilt über euer Konto oder über sonst was, über euer Leben. Natürlich erteilt man denjenigen eine Vollmacht, den man kennt und dem man auch vertraut, wo man gute Erfahrungen damit gemacht hat. Und je nachdem, wie vertraut und wie verbunden man mit jemandem ist, umso mehr Vollmacht wird man demjenigen geben. Umso mehr Vollmacht und umso mehr Zugriffe auf seinen Besitz und auf das, was derjenige hat, wird er verteilen. Ich werde aber garantiert niemanden Zugriff auf mein Konto geben, dem es nur um mein Konto geht, nur um mein Geld geht und nicht um mich. Weil er wird damit ja überhaupt nicht das anfangen, was in meinem Interesse ist. Und Gott ist auch nicht dumm. Also ich meine, Gott macht es nicht anders. Gott gibt Menschen Vollmacht, also Zugriff zu den Dingen, die ihm gehören und die bei ihm sind, gibt den Menschen einen Zugriff darauf, die damit gut umgehen können, die ihn kennen, die mit ihm in einer Beziehung leben, die genau wissen, wie Gott ist und was Gott eigentlich im Sinn hat. Es wäre eine Katastrophe, wenn Gott Vollmacht erteilt, also wenn Gott Menschen irgendeine Bevollmächtigung gibt, die ihn überhaupt nicht kennen und mit ihm nichts zu tun haben und nicht wissen, wie Gott ist und was Gott vorhat. Wenn es ums Gebet geht, ist eigentlich die Frage, die man sich auch stellen muss, warum braucht Gott eigentlich Menschen? Also Gebet ist ja letztendlich, dass wir als Menschen mit Gott uns unterhalten und mit ihm reden. Und ich will mal kurz so einen kleinen Crashkurs machen durch die Bibel und mal ganz an den Anfang der Bibel gehen. Warum braucht Gott überhaupt Menschen? Warum hat Gott Menschen geschaffen? Warum erschafft ein allmächtiger Gott Menschen als Arbeitsmittel wahrscheinlich nicht, weil das kann er auch alles alleine hinkriegen. Und wir schauen uns mal den Text an, wo drin steht, dass Gott Menschen gemacht hat. Und zwar heißt es da, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. So ein Text, den ganz viele kennen und auch im Ohr haben. Aber der Text ist super spannend, wenn man ein bisschen ins Detail geht. Also als erstes redet Gott hier im Plural. Also er redet nur Mehrzahl von sich selber, weil er sagt, lasst uns Menschen machen. Da redet er jetzt ja wahrscheinlich auch nicht zu irgendjemandem, sondern er sagt, lasst uns was schaffen. Also da ist der Schöpfer sozusagen, der von sich selber in der Mehrzahl redet und sagt, lasst uns Menschen machen. Das heißt, also wir können jetzt nicht über Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit und sonst was alles reden, das wäre mal ein Thema für sich, aber schon am Anfang der Geschichte wird eigentlich deutlich, dass in Gott selber Beziehung ist, dass in Gott selber Gemeinschaft ist. Er sagt, lasst uns was schaffen, lasst uns Menschen machen. Gott schafft den Menschen so ähnlich wie sich selbst. Das ist ja auch schon mal spannend, worauf bezieht sich das? Also, dass der Mensch so ähnlich ist wie Gott. Er sagt, lasst uns Menschen machen, die nach meinem Bild so ähnlich wie Gott, als Mann und Frau. Und das ist jetzt spannend. Also, wenn man jetzt mal so ein bisschen in den Text reinguckt, auch der Wechsel zwischen Einzahl und Mehrzahl, er sagt, und zwar, Gott schuf den Menschen, also den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau. Also der Mensch ist eigentlich nur Mensch in der Kombination von Mann und Frau, also in der Mehrzahl. Das heißt, Gott hat was geschaffen mit einem Menschen, was an sich schon vielfältig ist und was Gemeinschaft mit sich lebt, genauso wie Gott selber. Also wenn man sich so fragt, warum hat Gott Menschen geschaffen, dann merkt man das durch die ganze Bibel hindurch, dass es Gott die ganze Zeit um Gemeinschaft und Beziehung geht. Also er hätte auch nur Eichhörnchen erschaffen können oder nur Igel oder irgendwie. Aber das, was den Menschen ja unterscheidet von allen anderen Lebewesen und von jedem Baum da draußen ist, ich kann auch die Bäume umarmen draußen und versuchen, Gemeinschaft zu haben, aber letztendlich das, was den Menschen ausmacht, was ihn so ähnlich macht wie Gott, ist, dass er ganz bewusst Gemeinschaft leben kann, dass er ganz bewusst Beziehung leben kann. Auch Sprache hat, um das auszudrücken, auch um Beziehung sprachlich zu leben. Und Kommunikation ist immer eines der Grundbestandteile und Grundsäulen von Beziehungen, wenn man Gemeinschaft lebt. Und wie die Gemeinschaft am Anfang aussah, das sehen wir schon in den ersten Versen, wo es heißt, dass Gott zum Beispiel im Garten Eden, wo Adam und Eva unterwegs waren, einfach so am Nachmittag mal unterwegs war und die gerufen hat, mit denen geredet hat, sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der am späten Nachmittag im Garten umherging. Das ist Wahnsinn, das ist so einfach mal so ein Vers mitten rausgegriffen, aber wenn man sich das mal praktisch vorstellt, wie die Beziehung aussah zwischen Adam, Eva und Gott, die haben Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, die haben leibhaftig mit ihm Gemeinschaft gehabt, die haben seine Stimme gehört, die wussten, wann er wo unterwegs ist, die haben ihn gesehen, so lange, bis es zum Sündenfall kam, und der große Bruch des Sündenfalls war letztendlich, dass die Beziehung zerstört wurde. Zwischen den Menschen untereinander, die haben sich umgebracht gegenseitig und sonst was, aber letztendlich auch die Beziehung zu Gott. Und dann ist es spannend, wenn man so wenn ihr mal die Bibel versucht durchzulesen, von Anfang bis Ende, werdet ihr stolpern über Stammbäume und Geschlechtsregister und so weiter, die aber manchmal sehr spannende Elemente enthalten. Denn schon zwei Generationen später, steht so ein spannender Vers in der Bibel, Und zwar wird da der Stammbaum aufgezählt von Adam und Eva, und nach Adam kam Seth als Sohn, und der hat einen Sohn, der hieß Enosch, der Enkel von Adam und Eva. Und bei dem wird noch ein spannendes Detail mit erwähnt. Da heißt es nämlich, als der geboren war, als der gelebt hat, heißt es, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und es ist so ein, für mich so ein faszinierender Vers. Wenn ich es richtig verstehe, begegnet uns hier die Geburtsstunde von Gebet. Nachdem eigentlich ein Bruch entstanden ist zwischen Gott und Menschen und die Beziehung völlig aus dem Ruder geraten ist, hat hier in der dritten Generation mit Enosch was Besonderes begonnen. Nämlich, dass da einer angefangen hat und zu seiner Zeit die Leute angefangen haben, wieder Gott zu suchen, der im Unsichtbaren war mittlerweile. Beziehungen mit ihm zu suchen, mit ihm zu reden, so wie wir das auch machen. Und Enosch heißt Mensch von der Übersetzung her. Und es ist spannend, weil eigentlich Enosch in dem Moment, wo er anfängt, wieder mit Gott zu reden und Beziehungen zu suchen, eigentlich zu Recht wieder als Mensch bezeichnet werden kann. Weil das die Eigenschaft, also die Bestimmung des Menschen ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit ihm Beziehungen zu haben. Und derjenige, der Mensch genannt wurde, fängt jetzt wieder an, das zu leben, wozu Gott Menschen eigentlich geschaffen hat, nämlich für Beziehung, fürs Gebet auch, für Gemeinschaft. Also Gebet ist letztendlich ja nur die Notlösung in unserer Zeit, in der wir leben, um mit einem unsichtbaren Gott zu reden, der aber eigentlich die ganze Zeit hier ist, um uns rum ist. Und ich finde es manchmal auch so verrückt, wir reden jetzt hier über Gott und diskutieren, wie er ist und wie das alles funktioniert, mit ihm zu reden, und er ist die ganze Zeit hier, leibhaftig, mit hier im Raum und kriegt das alles mit, und dann kommt man sich manchmal ziemlich dumm vor, über ihn zu diskutieren und zu reden, anstatt ihn selber zu fragen. Und ich meine, letztendlich ist ja auch das genau Gebet. Ihn selber fragen. Mit ihm reden und mit ihm sich austauschen und als Beter aufzustehen und zu sagen, ich will auch in meinem Leben dafür da sein, mit Gott zu reden, der die ganze Zeit da ist. Was dann folgt, so in dem kurzen Crashkurs, so durch die Bibel, ich fasse jetzt mal die Bibel kurz ein paar Sätze zusammen, oder das Alte Testament, ist, dass es dann über Jahrhunderte hinweg oder über Jahrtausende hinweg Menschen gab, die mit Gott geredet haben, die gebetet haben, die Gott gesucht haben. Und manchen ist es besser gelungen, manchen nicht so gut. Und durch diese Jahrhunderte des Alten Testaments hindurch taucht immer wieder eine Prophezeiung auf oder mehrere Prophezeiungen, die auf einen Punkt hinlaufen, nämlich, dass Gott das alles wiederherstellen will, was am Anfang mal gewesen ist, dass Gott die Gemeinschaft wiederherstellen will zwischen Mensch und ihm. Und dass es eine Zeit geben wird, wo er einen neuen Bund schließen wird mit allen Menschen, und da wird dann verheißen von den Propheten, dass Gott ein neues Herz in uns geben wird, einen neuen Geist. Dass niemand mehr dem anderen sagen muss, erkenne den Herrn und ihn belehren muss oder so, weil jeder selber Gott erkennen kann. Dass der Heilige Geist über alle Generationen, über alle Geschlechter, über alle Völker ausgegossen wird, mit der Folge, dass die anfangen werden, Träume von Gott zu empfangen und Prophezeiungen und Visionen zu haben. Das heißt, da ist Kommunikation da zwischen Gott und Menschen. Das, was die Propheten im Alten Testament die ganze Zeit vorhergesagt haben, ist, dass eine Zeit kommen wird, wo die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich ist. Unmittelbar, und zwar für jeden, nicht nur für irgendjemand Besonderes. Und diese Gemeinschaft drückt sich aus in Kommunikation, indem Gott redet und indem Menschen auch zu ihm reden. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Die Zeit, wo Jesus auf der Erde war, war die Zeit, wo das alles angebrochen ist. Wo er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Natürlich, das Vollkommene wird noch kommen. Wir sind so in so einer Zwischenphase, aber alles, was die alttestamentlichen Propheten vorhergesagt haben über die Wiederherstellung von der Beziehung zwischen Gott und Menschen, ist jetzt für uns greifbar nahe. Und deswegen macht es so viel Sinn, gerade in unserer Zeit auch ganz neu sich auf den Weg zu machen und zu gucken, wie sieht es aus, zu beten? Wie sieht es aus, mit Gott zu reden und Gott mitten reinzunehmen, auch in das alltägliche Leben, was wir haben? Nicht nur als das Besondere zu sehen in einem Gottesdienst am Wochenende oder so oder bei einer Konferenz oder so, sondern dass wir selber eine Wohnung sind für Gott, denn genau das ist das Kennzeichen des neuen Bundes, dass Gott in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Und es hat unheimlich viel mit Gebet zu tun, weil letztendlich der Heilige Geist in der Bibel im Neuen Testament ganz oft durch Gebet empfangen und weitergegeben wird. Und gleichzeitig ist der Heilige Geist aber auch derjenige, der uns überhaupt erstmal beten lehrt. der uns beibringt, wie das geht, der uns Worte gibt, um Jesus anzubeten, der uns hilft, Dinge überhaupt zu beten und zu benennen, wo wir selber manchmal keine Ahnung haben, was wir dazu sagen sollen oder wie wir uns Gott an der Stelle nähern können. Deswegen lehrt die Bibel auch so viel über Gebet und auch über die Qualität von Gebet. Weil Gebet letztendlich immer ein Ausdruck ist von der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und die große Frage ist ja jetzt, gerade wenn man so einen Titel wählt, Grundlagen für vollmächtiges Gebet, ist ja die Frage, wie wachse ich denn auch im Gebet? Was gibt die Bibel uns für Tools, für Werkzeuge, um im Gebet zu wachsen? Worauf kommt es an? Und ich möchte jetzt eigentlich gerne mal 12 Punkte nennen, die ich gefunden habe im Neuen Testament. Und es sind jetzt, wie gesagt, das ist jetzt keine technische Gebrauchsanleitung oder so, sondern es ist vielmehr ein Beziehungsratgeber. Also es ist so ein bisschen so ein Ehekurs, was wir jetzt hier machen, zwischen Gott und uns. Die Frage, wie kann unsere Kommunikation besser werden? Also wenn man eine Freundschaft hat oder eine Ehe oder so, dann ist auch immer die Frage, wie kann man miteinander reden, sodass man sich wirklich näher kommt und nicht am Ende der Haussegen schief hängt. Und deswegen 12 Punkte, die ich eher so verstehen würde, das sind Wachstumsbeschleuniger. Also wenn man jetzt mal in die Pflanzenwelt schaut, dann ist auch klar, man kann Wachstum nicht menschlich machen. Also ich kann jetzt nicht einen Baum rausziehen aus der Erde und sagen, werd jetzt groß, sondern was ich machen kann, ist Bedingungen schaffen, wo Wachstum möglich ist. Oder ich kann auch Bedingungen schaffen, wo Wachstum erstickt wird. Also das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. Genauso auch in unserer Beziehung zu Gott, weil alles, was lebt auf dieser Erde, alles, was lebendig und organisch und dynamisch ist, funktioniert letztendlich so. Dass wir nicht Wachstum produzieren können, sondern dass wir nur Bedingungen schaffen können, wo Wachstum vorwärts geht. Das ist mal so, wie wenn man einen Blumentopf, wenn man den düngt und da Nährstoffe gibt, die die Pflanze einfach braucht, die aber jetzt gerade nicht vorhanden sind, dann gebe ich das rein, damit die Pflanze wachsen kann, aber das Wachstum passiert nicht von mir her. Und in unserer Beziehung zu Gott ist es genauso. Also jede Beziehung muss letztendlich wachsen und ist nie schon am Anfang vollkommen. Und wird es auch nie, auch nicht am Ende werden hier in unserem Leben. Und mit Gott ist es auch so, dass das Wachstum letztendlich von ihm kommt, aber die Frage ist, welche Bedingungen wir schaffen können. Und ich möchte einfach diese 12 Punkte mal anschauen, wovon kein Punkt für sich alleine steht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie wenn der Punkt fehlt, dann hat man von vornherein verloren. Oder dass man sagt, dein Gebet wird nicht erhört, na ganz klar, Punkt 7 fehlt. Kein Wunder, habe ich auch schon durch und so, das wird schon noch. Sondern jeder Punkt für sich, jeder Aspekt an sich ist was Gott uns auch schenken muss. Und wo wir alle völlig mangelhaft und unvollkommen auch durch die Welt gehen, aber wo ich denke, das in Blick zu nehmen und mal auch so ganz bewusst auch zu schauen, was fördert Gebet und was bevollmächtigt auch Gebet, das hilft einfach, um sich da auch auf die Suche zu machen. Der erste Punkt ist total simpel, nämlich wenn ich ein Beter werden will, muss ich erstmal beten. Ganz einfach beten. Ist eine ganz einfache Logik dahinter und trotzdem manchmal so schwer im Alltag auch umzusetzen. Also ich merke, dass ich manchmal Dinge hatte, die ich mir von Gott wünsche, aber irgendwie verpasst habe, dafür zu beten. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Gott da was Bestimmtes tut, aber einfach mal ihm das zu sagen, würde vielleicht schon viel bringen, denn Jesus sagt zum Beispiel, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan, denn jeder Bittende empfängt. Jeder Suchende findet, jeder, der anklopft, dem wird aufgetan. Jesus sagt, das ist eigentlich so einfach. Also, wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Das verheißt Jesus. Und er sagt, wenn wir suchen, wenn wir Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Versprochen. Aber man muss halt bitten und man muss suchen und man muss anklopfen. Jakobus, der macht das noch ein bisschen konkret. Der sagt zum Beispiel, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gern gibt und nichts ablehnt, und sie wird ihm gegeben werden. Krasser Text. Wem es von euch an Weisheit mangelt, falls es sowas gibt hier im Raum, dann sagt Jakobus, es ist ganz einfach, bittet einfach Gott, der jeden gerne gibt, eine Grundeigenschaft Gottes, der nichts ablehnt, vor allen Dingen solche Gebete, denn dann wird es ihm gegeben werden. Und umgekehrt sagt Jakobus aber auch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Selber schuld. Ne? Also hier ist der Text. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. So nach dem Motto, was wundert ihr euch überhaupt, dass ihr nichts habt? Ihr habt ja noch nicht mal drum gebeten. Und das ist so eine einfache, schlichte Wahrheit, die man im Alltag aber ergreifen muss. Beten lernt man nur durch Beten. Ich werde kein Beter werden, wenn ich nicht bete. Da kommt nicht einfach so der Geist des Gebets vom Himmel gefallen und wenn ich mich nicht rechtzeitig wegducke, dann trifft er mich. Sondern es ist genau wie jede Beziehung, so wie keine perfekte Ehe vom Himmel fällt, so fällt auch keine perfekte Beziehung zu Jesus vom Himmel, sondern es ist was, wo man sich näher kommt, wo man sich annähert und vor allen Dingen, indem man miteinander redet, indem man betet. Gott sagt, naht euch zu Gott, oder Jakobus sagt, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Das heißt, wir können Gott immer so nah sein, wie wir wollen. Und das ist eine krasse Wahrheit. Wir können Gott so nah sein, wie wir wollen. An Gott liegt es nicht, wenn er uns nicht nahe ist. Auch wenn wir es emotional manchmal nicht ganz greifen können. Vor allen Dingen, wenn wir in einer Krise stecken oder so. Aber die Verheißung, die in der Bibel steckt, ist, wenn wir uns Gott nahen und auf ihn zugehen, wenn wir bitten, wenn wir suchen, wenn wir anklopfen, dann wird Gott sich finden lassen. Auf welche Weise auch immer. Können wir nochmal schauen. Der zweite Faktor, den ich in der Bibel finde, ist die Frage, auf wen schaue ich? Auch beim Beten. Es ist nicht gesagt, dass ich beim Beten automatisch auf Gott schaue oder auf Gott fixiert bin. Johannes Hartl, der hat letztes Jahr bei der Mehrkonferenz eine super Predigt gehalten über die Frage, unter welchem Blick lebe ich? Unter dem Blick von Gott oder unter dem Blick von Menschen? Und Jesus bringt das sehr scharf auf den Punkt. Der sagt, wenn du betest, dann sollst du nicht sein wie die Heuchler. Bete zu deinem Vater, also dann sagt er zum Beispiel wie die Heuchler, die an den Straßenecken stehen und die wollen gesehen werden und die wollen besonders fromm sein vor anderen, sondern bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir zurückerstatten. Das heißt, schau auf Gott. Also wenn ich Anerkennung von Menschen haben will, dann werde ich die auch nur von Menschen bekommen. Wenn ich Anerkennung von Gott haben will, dann werde ich die nur bei Gott bekommen. Dann werde ich die nur da bekommen, wo ich Gott wirklich treffe, auch wo ich ihn auch innerlich im Herzen treffe. Wenn ich die ganze Zeit davon eingenommen bin, von der Frage, wie kriege ich Anerkennung bei Menschen und wie funktioniert die nächste Prüfung, vor der ich stehe oder was weiß ich was, dann ist es schwer, innerlich wirklich auf Gott fixiert zu sein, zu fragen, Gott, dein Wille geschehe, was hast du vor mit mir oder so. Jesus erzählt auch als weiteres Beispiel ein Gleichnis von einem Pharisäer und einem Zöllner, die in den Tempel kommen und beide beten. Das sind beides Beter. Aber der Pharisäer, der betet, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die und der und sonst was, wie die Zöllner und Sünder. Und der Zöllner betet, schlägt sie an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Beide beten und trotzdem sagt Jesus, das eine kannst du vergessen und das andere ist ein Riesenvorbild für euch Jünger. Weil der Erste, der vergleicht sich mit Menschen, der schaut die ganze Zeit auf Menschen und nicht auf Gott, nicht auf den Vater. Und der Zweite, der Zöllner, der ist einfach bei Gott angekommen in seinem Herzen. Dem geht es überhaupt nicht darum, sich mit Menschen zu vergleichen. Jesus selber hat oft die Einsamkeit gesucht mit dem Vater. Ihr seht hier ein paar Stellen, die könnt ihr euch mal kurz merken, auswendig lernen. Jesus ist oft alleine auf den Berg gegangen, der ist alleine in die Wüste gegangen, der hat sich ausgeklinkt bei seinen Jüngern und hat es hingekriegt, tausende Leute stehen zu lassen, um alleine Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und das ist ja was, wo wir manchmal denken, na, wir haben keine Zeit zum Beten, wir müssen das machen und da ist der Druck groß und der wartet schon drauf, dass ich endlich was zuarbeite oder so. Und wir stecken an so vielen Zwängen drin, die auch teilweise wirklich wichtig sind. Aber ich frage mich, wie ging es Jesus, wenn dort tausende Leute sind mit hunderten Kranken, die teilweise lebensbedrohliche Krankheiten haben, ohne Ärzte, die sich darum kümmern können. Es gibt keine Alternativen. Und ihre einzige Hoffnung ist, dass Jesus die heilt. Denn ihre einzige Hoffnung ist, dass Jesus denen was sagt an dem Tag. Und Jesus kriegt es hin, lässt sie stehen, geht auf den Berg und betet. Und das finde ich krass von den Prioritäten her. Und wie er es hinkriegt, seinen Blick auf den Vater zu richten, auf Gott zu richten. Und nicht in dem festzuhängen, was ihn menschlich dort herausfordert und was an Bedürfnissen da ist. Und ich finde, das ist so für uns, für viele von uns wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, das hinzukriegen, nämlich auf Gott zu schauen und die Priorität bei ihm zuallererst zu setzen. Ganz praktisch auch im Alltag, was Zeitplanung und Wochenrhythmus und so weiter angeht. Petrus, nur als Beispiel, hat, bevor er einen Toten auferweckt hat, alle anderen erstmal rausgeschickt, um alleine zu sein mit Gott, um sich nicht ablenken zu lassen, auch vom Unglauben der anderen oder so. Das brauchen wir. Wir brauchen das, dass wir selber Zeiten nur mit Gott haben. Wo uns das nicht ablenkt, was alle anderen auch mitbringen an Erfahrungen und an Bedürfnissen und so weiter. Dafür gibt es wieder andere Zeiten, wo man sich auch darum kümmern kann. Aber solche Zeiten zu haben, wo man alleine ist mit dem Vater. Der dritte Punkt, manche Punkte gehen auch schneller, der jetzt aber nicht. Der dritte Punkt ist Geduld. Auch Geduld zu haben im Gebet. Ich weiß nicht, wer von euch die Gabe der Geduld hat beim Beten, der extra gerne extra lange wartet auf die Erhörung von Gott. Jesus nennt ein krasses Beispiel seinen Jüngern, wo er sagt, dieses Beispiel soll euch dienen, um herauszufinden, wie man richtig betet. Und zwar ist es die Geschichte von einer bittenden Witwe, die zu einem Richter geht, damit er ihr Recht verschafft. Und die Witwe geht dem richtig auf den Keks und der Richter hat aber keine Lust, ihr Recht zu verschaffen. Und irgendwann nervt die Witwe so sehr, dass der Richter sagt, ehe die mir noch eins aufs Maul haut, sage ich mal, will ich ihr jetzt Recht verschaffen. Und verschafft ihr dann Recht. Und Jesus sagt, dieses Beispiel ist ein Beispiel für Gebet, so sollt ihr mit dem Vater umgehen. Das ist verrückt. Er sagt, geht ihm so richtig auf den Keks, bis Gott irgendwann sagt, jetzt reicht's mir, ehe der mir noch mehr auf die Nerven geht, immer mit demselben Gebet, will ich es ihm jetzt endlich geben und will ich endlich mal dafür sorgen, dass der Ruhe gibt da unten. Jesus sagt, leitet das Gleichnis so ein, er sagt ihnen aber ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Und das ist der Punkt, worum es eigentlich bei diesem Gleichnis geht, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, eine Hartnäckigkeit zu haben. Wir haben in der Bibel Haufen Stellen, wo Leute anhaltend gebetet haben, wieder was zum Auswendiglernen, wo Leute anhaltend und mit Geduld gebetet haben, wo sie, also dieses Flehen vor Gott auch, ja, sich nicht so leicht abwimmeln zu lassen, auch wenn man von Gott nichts hört, sondern dran zu bleiben, bis was passiert. In der Offenbarung gibt es ein cooles Bild, wo beschrieben wird, wie im Himmel so die Ältesten und Haufen abgefahrene Wesen dort sind und die haben goldene Schalen in der Hand, wo die Gebete der Heiligen gesammelt werden, die hier auf der Erde beten. Und das finde ich so ein spannendes Bild, weil letztendlich steckt da drin, wenn Gebete gesammelt werden, bis was passiert, dann heißt es, dass man manchmal eine Weile warten muss. Und da kann es sein, dass da viele Leute, viele Heilige, eine ganze Weile lang beten, bis die Schale irgendwann voll ist. Bis diese goldene Schale gefüllt ist. Das ist so ein Bild, was uns vielleicht ein bisschen hilft zu verstehen, was da im Himmel manchmal abgeht. Da dauert es manchmal, bis das Maß voll ist, bis Gott den Eindruck hat, jetzt sind genug Leute, die ihre Herzen auf mich ausgerichtet haben und die mit Kraft und mit Ausdauer und wirklich mit Leidenschaft für eine Sache eingetreten sind und jetzt geht's los. Es gibt auch noch ein cooles Beispiel im Alten Testament, nämlich Daniel, der Prophet, der hat an einer Stelle gebetet und wollte was von Gott und dann ist erstmal 3 Wochen lang nichts passiert. Wäre schön, wenn es immer bloß 3 Wochen dauert manchmal, ne, beim Beten. Für Daniel war das wahrscheinlich schon was Ungewöhnliches, dass er 3 Wochen lang nichts hört von Gott. Und dann kommt ein Engel und sagt zu ihm, vom ersten Tag an, als du gebetet hast, wurde dein Gebet schon erhört. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen, bis dann der Erzengel Michael kam und so weiter. Und dann gab es einen Kampf dort in der unsichtbaren Welt. Und dann kam der endlich durch zum Daniel, um ihm das auszurichten, was Gott ihm sagen wollte. Also, verrückte Geschichte, kommt auch nur einmal in der Bibel vor, so eine Geschichte. Aber Fakt ist, man ahnt so ein bisschen, dass es einfach noch viel mehr gibt, auch in der unsichtbaren Welt, als das, was wir jetzt gerade wahrnehmen. Und es kann manchmal sein, dass es reale und gute Gründe dafür gibt, dass Gott nicht sofort antwortet, dass manche Dinge nicht sofort passieren. Deswegen brauchst du Geduld im Gebet. Denn, also in Geduld drückt sich eigentlich, nochmal ganz kurz zurück, in Geduld drückt sich eigentlich Liebe und Glaube praktisch aus. Denn wenn ich in der Lage bin zu warten, dann heißt es, dass ich Gott vertraue, dass er nicht zu spät kommt, dass er noch kommen wird. Und dass ich ihm zutraue, dass er es gut mit mir meint, dass ich ihm Liebe entgegenbringe damit. Wenn ich nicht anhaltend beten kann oder will, dann habe ich meistens zwei Probleme. Entweder ist es Gleichgültigkeit. Dann kann das Anliegen nicht so wichtig gewesen sein, wenn ich nach 5 Minuten schon wieder aufgehört habe zu beten. Und das ist was, glaube ich, jeder von uns kennt. Also wie schnell ist man manchmal durch mit einem Gebetsanliegen und denkt, na, wahrscheinlich will Gott nicht oder so. Anstatt mal dran zu bleiben. Also manchmal kann es sein, dass wir einfach die Prioritäten nicht da gesetzt haben. Wenn uns wirklich was existenziell trifft, dann beten wir anders, als wenn einfach vom Nachbarn der Hamster gestorben ist oder was weiß ich. Oder das zweite Problem, was ich haben kann, ist Hoffnungslosigkeit. Nämlich, dass ich denke, das macht eh keinen Sinn zu beten, da wird eh nichts passieren, da kann nichts passieren, Gott kann vielleicht, aber nicht bei mir oder wie auch immer. Dann habe ich das Gefühl, dass es eh keinen Sinn macht, weiter dafür zu beten. Und beide Dinge, also sowohl Gleichgültigkeit als auch Hoffnungslosigkeit, sind Dinge, wo die ganze Bibel so dagegen steuert und sagt, dass, also nehmt das nicht in euer Herz hinein. Das Gegenstück zur Gleichgültigkeit ist Leidenschaftlichkeit, wirklich dran zu bleiben im Gebet. Und das Gegenstück zur Hoffnungslosigkeit ist Hoffnung, wo Gott sagt, alle Dinge sind möglich. Dem, der da glaubt, Gott kann alles tun. Die Hoffnung stirbt zuletzt, steht zwar nicht in der Bibel, ist aber trotzdem wahr, weil bei Gott immer noch Hoffnung ist, bis zum bitteren Ende. Der nächste Punkt, der vierte Punkt ist Glaube. Und da gibt es krasse Verheißungen im Neuen Testament. Jesus sagt, alles, was ihr im Gebet glaubend erbetet, werdet ihr empfangen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich sind da viele Vorbehalte in uns, auch wie man das ja nochmal einschränken muss. Und ganz so kann man es ja auch nicht stehen lassen. Und wir werden auch dieses Jahr noch eine Themenreihe haben, Glaube, Heilung, Wunder. Da wird es nochmal ein bisschen tiefer auch um die Frage gehen, welche Rolle spielt Glauben? Also wie hat sich Gott das gedacht und wie viel kann man auch erwarten? Von Gott auf jeden Fall müssen wir das erstmal stehen lassen, dass Jesus hier so einen Satz in den Raum knallt. Die Parallelstelle dazu, die drückt es so aus, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das ist ein starkes Stück, was er hier von sich gibt. Und Jakobus verschärft es auch noch mal ein bisschen. Er sagt, er, also der Mensch, bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Das ist ein krasser Satz. Wie auch immer Glaube, also was auch immer Glaube für eine Rolle spielt und wo die Grenzen sind, ja, da können wir noch mal ein paar Monate tiefer drauf eingehen. Aber eins scheint klar zu sein, Glaube ist unheimlich wichtig, weil Glaube ist dasselbe Wort im Griechischen für Vertrauen auch. Ja. Also Gott zu vertrauen, dass er Dinge tun kann. Unglaube ist letztendlich ein Ausdruck von Beziehungslosigkeit. Wenn ich Gott nicht zutraue, dass er bestimmte Dinge tun kann, dann heißt es eigentlich, dass ich ihn nicht wirklich kenne und ihn nicht wirklich kennengelernt habe, dass ich nicht eine echte, lebendige Beziehung zu ihm habe. Wenn es mir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dann kenne ich ihn zu wenig. Das ist letztendlich das Problem von mangelndem Glaube. Ich meine, wir haben alle mangelnden Glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber die Frage ist ja, wie kann Glaube in uns wachsen? Letztendlich nur dadurch, dass ich Gott näher komme, dass ich ihn kennenlerne, dass ich Beziehung zu ihm lebe. Und das ist was, was sich durch alle Punkte irgendwie durchzieht, dass es am Ende darum geht, Beziehung zu ihm zu haben. Und nicht nur technisch, technokratisch irgendwas einzuhalten und richtig zu machen und irgendwie gehorsam zu sein oder so. Das nützt alles nichts, wenn ich keine echte Beziehung habe. Nächster Vers ist auch schön formuliert. Die Frage ist auch, was wir bei Beten für Motive haben. was treibt uns eigentlich an, warum wir beten? Und Jakobus, der schreibt ziemlich viel, der sagt hier, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr böse bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Schöne Formulierung. Weil ihr böse bittet, man kann böse bitten, um es zu seinen eigenen Lüsten zu vergeuden. Da zuckt man schon erstmal zusammen, weil wie viele Gebete, die wir schon gebetet haben, haben auch einen egoistischen Anteil in sich. Immer, fast immer. Ich möchte mal denjenigen sehen, der wirklich Gebete betet, die zu 100% frei sind von eigenen Interessen und eigenen Anliegen. Ja? Ich meine, manch einem gelingt es schon besser als dem anderen, aber letztendlich ist es ja einfach ein Problem, was in uns drinsteckt. Die Frage, welches Motiv habe ich gerade? Und da kann man sich selber prüfen. Das Kernproblem von Sünde ist ja im Grunde Egoismus. Also, dass wir selbstbezogen sind. Dass es uns nicht um Gott geht, sondern um uns selber. Dieser Text hier, der bezeichnet Egoismus schlichtweg als böse, als übel. Und das war ja auch bei Adam und Eva der Antrieb zum Sündenfall letztendlich. Von Gott wegzuschauen und die Verheißung so im Herzen zu haben, wir könnten sein wie Gott. Also da könnte für uns was bei rausspringen, jetzt hier von dieser Frucht zu essen. Letztendlich ist Egoismus so der Kern von Sünde überhaupt. Auch der Kern vom Sündenfall. Und was es für Auswirkungen hat, ist letztendlich eine Distanz zwischen Gott und uns. Deswegen ist es wichtig, auch welche Motive wir haben, in welcher Haltung wir beten. Und das ist ja auch was, wo man was Gutes kultivieren kann in sich, indem man bewusst darauf achtet, indem man sagt, gut, ich will anders beten, ich will anders denken an der Stelle. Gott, hilf mir dabei. Wenn man in einer Ehe egoistisch ist, versetzt man der Ehe eigentlich einen Todesstoß. Das wird nicht lange gut gehen. Je egoistischer man lebt und denkt und fühlt, umso mehr zerstört man die Beziehung. Und genauso ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Ein spannender Aspekt, den ich hier nochmal mit aufgreifen möchte, ist die Frage unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Es kann sein, dass die Beziehungen, die wir zwischenmenschlich leben und wie wir mit anderen umgehen, dass es Einfluss auf die Qualität und auf die Vollmacht unserer Gebete hat. Petrus schreibt das. Ihr Männer, wohnt bei ihnen, also bei euren Frauen, mit Wahrnehmung, also dass ihr die wahrnehmt, dass ihr einen Blick auf die werft, im positivsten Sinne, und gebt ihnen Ehre, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hier gibt es einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Ehebeziehung, die da ist, und der Qualität unserer Gebete, damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Und das kann man sicherlich auch auf andere Beziehungen und Freundschaften übertragen, denn Gott ist es nicht egal, wie wir mit seinen Kindern umgehen. Also wenn, ich habe eine kleine Tochter, wenn irgendjemand, der irgendwas antut, dann geht es ja nicht an mir spurlos vorbei, dann sage ich ja nicht, gut, das ist ihr Problem, ja, tut mir leid, Pech gehabt, ich war nicht dabei, konnte ich nichts machen, aber bist trotzdem mein Freund oder so, sondern das macht was mit mir. Also wenn jemand meinem eigenen Kind was antut, dann trifft es mein eigenes Herz. Und genauso ist es halt, wenn wir anderen Kindern Gottes was antun, wenn wir anderen Menschen was antun mit unseren Worten oder durch zu wenig Aufmerksamkeit, wo wir die anderen nicht wahrnehmen oder nicht ehren oder so, dann macht es auch was mit Gott. Und dann haben wir am Ende manchmal auch eine Distanz zu Gott, einfach weil Gott sagt, es ist mir so wichtig, dass du das wieder in Ordnung bringst. Es ist mir wichtig, dass dir das nicht egal ist, was mit dem anderen gerade passiert, weil es ist mein Kind. Ist mir wichtig. Ich glaube, dass, und das wird jetzt auch noch ein Thema, was wir in 3 Wochen haben, ich glaube, dass kraftvolles Gebet, auch ein kraftvolles Gebetsleben, auch daran hängt, wie sehr ich bereit bin, an manchen Stellen auch Opfer zu bringen. Und das auf unterschiedliche Weise. Da werden in der Bibel unterschiedliche Verknüpfungen hergestellt. Das eine ist Gebet und Geld, spannend, aber bei Cornelius, dem Hauptmann, der sich da bekehrt und dem Engel erscheint und so, sagt der Engel zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Gott hat gesehen, wie er gebetet hat und auch was er bereit war. Also Almosen sind Spenden an Bedürftige, was er bereit war, wegzugeben von dem, was er hat, wo er bereit war, auch Opfer zu bringen. Gott sieht es beides und stellt da irgendwie einen Zusammenhang her. Das Beste auch weggeben zu können. Bereit zu sein, nicht nur sich zu sehen und die eigenen Bedürfnisse, sondern den anderen zu sehen und freigebig zu sein. Opferbereitschaft kann sich auch zum Beispiel ausdrücken in anderen Bereichen der Enthaltsamkeit, zum Beispiel auch der sexuellen Enthaltsamkeit. Paulus redet hier zu Ehepaaren und sagt, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft, also wenn ihr euch abgesprochen habt, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Irgendwie, auf irgendeine Weise, scheint es zu manchen Zeiten den Gebeten Kraft zu verleihen, eine Zeit der Enthaltsamkeit zu haben. Erstmal egal in welchem Bereich. Dasselbe ist einfach das Thema Fasten und wir haben noch ein Thema in 3 Wochen, glaube ich, zum Thema Gebet und Fasten. Welche Rolle spielt Fasten? Und ich glaube, es ist genau in diesem Bereich auch anzusiedeln, nämlich die Frage der Opferbereitschaft. Bin ich bereit, was herzugeben? Bin ich bereit, Prioritäten so zu setzen, dass vielleicht andere Sachen dabei auf der Strecke bleiben? Und ich glaube, letztendlich hat Opferbereitschaft immer was mit Prioritäten zu tun, nämlich Opferbereitschaft verfestigt die Prioritäten in unserem Herzen. Da lege ich mich fest und sage, das ist mir jetzt wichtig und das nicht. Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Also da, wo ihr euren Schatz hingebt, da ist das Herz. Und wenn ich meine Prioritäten bei Gott setze und beim Gebet und andere Sachen bewusst sein lasse, dann gibt es dem Ganzen nochmal eine besondere Kraft. Der 8. Punkt, wir nähern uns schon bald dem Ende.
Entschleuniger mal bitte ein bisschen.
Ach so, okay. Aber wir haben noch ein paar Punkte. wenn wir das aufgenommen haben hier und das funktioniert hat, dann können wir das vielleicht auch ins Internet stellen. Dann kann man sich das auch nochmal anhören, falls ihr euch nicht alles jetzt auf einmal gemerkt habt. Es ist auch ein Crashkurs. Letztendlich ist es heute so ein Flug, auch über das weite Feld von Gebet, um so ein Stück weit abzustecken, was kann dabei alles eine Rolle spielen. Und in den nächsten Wochen werden wir dann so ein bisschen auch konkreter gucken, wie sieht das praktisch aus, wie sieht Gebetsleben auch praktisch aus, auch in der Geschichte, auch in der Bibel bei einzelnen Leuten und auch in der Kirchengeschichte. Und da wird das Ganze dann auch nochmal ein bisschen frischer und lebendiger. Aber ich glaube, es ist auch gut, an den Stellen mal zu schauen, auf welchen Säulen steht Gebet. Auf welchen Säulen steht auch das Gebet all der Leute, die wir dann in den nächsten Wochen uns auch noch anschauen werden. Und ich werde den Sack dann auch am Ende gleich nochmal zubinden und gucken, was von diesen 12 Punkten auch für uns dabei rausspringen kann. Auf jeden Fall ein Faktor, der unsere Herzen zu Gott erhebt und uns die Distanz auch wegnimmt zu Gott, ist einfach die Frage der Reinheit. Auch in unserem Leben und in unserem Herzen. Jakobus sagt, bekennt eure Sünden euch gegenseitig, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung. Also wenn gerechte Menschen beten, also Leute, denen ihre Sünden vergeben sind, die gerechtfertigt dastehen vor Gott, wenn die beten, dann hat das einfach Kraft. Da werden die Kranken geheilt, heißt es hier, wenn man seine Sünden bekennt und füreinander betet. Da wird was wiederhergestellt in der Beziehung zu Gott. Da werden unsere Gebete mit Kraft gefüllt. Sie vermögen viel in ihrer Wirkung, heißt es. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Das heißt, die Art, wie wir miteinander auch agieren und ob wir uns vergeben und ob wir Unreinheit auch zulassen, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber eben auch in unserer Beziehung zu Gott, das macht einfach was mit unseren Gebeten. Da, wo wir anderen vergeben, da vergibt uns Gott, da wird die Beziehung zu ihm hergestellt und das rückt Jesus in den Zusammenhang mit Gebet. Da, wo ihr steht und betet, da vernachlässigt das nicht. Also wann seid ihr, wenn ihr, ein paar von euch sind verheiratet, wann seid ihr der Bitte eures Ehepartners gegenüber am aufgeschlossensten? Wenn ihr euch kurz vorher eine Liebeserklärung gemacht hat oder wenn er kurz vorher einen Seitensprung hatte? Ich glaube, es ist klar, das geht uns in Bezug auf jeden Menschen so, in dem Moment, wo wo jemand sich echt ein Ding erlaubt hat gerade vorher, ist man meistens nicht so aufgeschlossen, die Bitte des anderen sofort zu erfüllen und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Ich will Gott nicht auf so eine menschliche Ebene holen oder so. Aber letztendlich ist es das, wo Gott uns auch hinbringen will, dass wir das wahrnehmen, dass wir merken, es ist Gott nicht egal, ob wir einen Seitensprung mit anderen Dingen haben, ob wir in irgendeinem Bereich Götzendienst treiben, ob uns Dinge wichtiger sind als Gott oder als das, was Gott vorhat mit meinem Leben. Weil letztendlich ist es für Gott wie ein Seitensprung, also was wir machen. Wenn wir unser Herz jemand anderem schenken, anstatt ihm, das ist letztendlich Sünde und Unreinheit. Und Gott sagt, in dem Moment, wo wir das bekennen und das in Ordnung bringen, da werden unsere Gebete viel Kraft haben. Sie vermögen viel in ihrer Wirkung. Und das hängt unmittelbar auch mit dem nächsten Punkt zusammen, nämlich, dass wir, wenn wir mit dem Willen Gottes übereinstimmen, in der Art, wie wir denken, wie wir leben, was wir für Entscheidungen treffen, dann bekräftigt es unser Gebet und führt uns hinein in eine kraftvolle Gottesbeziehung. Im 1. Johannesbrief heißt es, das ist unsere Zuversicht, die wir zu ihm haben, zu Gott haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, was wir von ihm erbeten haben. Also das ist ein bisschen ein geschachtelter Satz. Ich glaube, der Anfang ist das Wichtigste. Das ist unsere Zuversicht, dass wir, wenn wir nach seinem Willen etwas bitten, dass wir das dann auch bekommen, dass Gott es auch hört. Und das ist eigentlich eine simple Logik dahinter. Wenn Gott sowieso was tun will und jemand bittet ihn noch darum, dann freut er sich ja doppelt, dass er das machen kann. Dann ist es für Gott ja umso klarer, das zu tun, weil das sowieso das ist, was auf seinem Herzen liegt. Den nächsten Vers, den können wir mal überspringen. Es ist so diese einfache Logik, wenn Gott merkt, dass wir uns über das freuen, worüber er sich auch freut, dann ist der Weg frei, dass die Dinge geschehen können, über die er sich freut, die er tun möchte. Gebete nach seinem Willen werden erhört. Was bedeutet das für unser Gebetsleben? Das bedeutet letztendlich, dass unser Gebetsleben zum Ziel haben darf, Gott kennenzulernen und tiefer in Gott auch einzutauchen und das Leben mit ihm mitzukriegen, was sein Wille ist. Das bedeutet auch, wenn ich den Willen Gottes mitkriegen will, dass ich ihm mehr zuhöre, als dass ich selber rede. Und dass ich nach Wegen suche, wie ich was über ihn erfahren kann, indem ich Bibel lese, indem ich auf das höre, was andere mit Gott erlebt haben, indem ich an Orten bin, wo Gott auf irgendeine Weise wirkt, indem ich beobachte, was er tut, auch in meinem eigenen Herzen. Das sind alles so Mittel und Wege, um mitzukriegen, wie Gott ist, was sein Wille ist. Und wenn ich dann bete, in Übereinstimmung mit seinem Willen, dann ist der Weg frei, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch hier auf Erden, in unserem eigenen Leben. Oh, falsche Richtung. Und ein was jetzt wieder an das anschließt, was am Anfang eigentlich stand, nämlich, dass Gott in sich auch schon mal Gemeinschaft ist, was so schwer zu verstehen ist. Es ist auch so ein philosophisches Nachdenken über Gott, aber letztendlich hat Gott, ist selber auf Beziehung angelegt und hat die Menschen zur Beziehung geschaffen. Deswegen ist ihm auch dieser Punkt hier so wichtig, nämlich Einheit. Jesus sagt, wenn zwei auf der Erde unter euch übereinstimmen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen geschehen von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also wenn sich ein paar Leute von euch einig sind in einer Sache, worum ihr bittet, dann ruht da die Verheißung drauf, dass Gott das tun will. Das ist ihm so wertvoll und so wichtig, dass wir eins werden, auch im Gebet. Reicht schon zwei oder drei, wie es hier steht. Und das Bild, was wir in der Offenbarung vorhin hatten mit diesen goldenen Schalen, das ist an der Stelle auch so spannend, weil da werden die Gebete der Heiligen gesammelt. Das heißt vom ganzen Leib Jesu. Das, was die Gemeinde Jesu als Ganzes auch in Einheit betet, das ist was vor Gott bewahrt wird, was vor Gott einen Wert hat, was in goldenen Schalen gesammelt wird. Das ist nicht das, was irgendwo im Abstellraum liegt, sondern es wird in goldenen Schalen von himmlischen Wesen aufbewahrt und aufgesammelt, wo Gebete der Einheit sind, wo der Leib Jesu die Heiligen ihres einbringen und für bestimmte Dinge auch beten. Wir haben in der Bibel viele Beispiele auch für Gebete der Einheit, wo die Gemeinde Jesu auch eins geworden ist und danach sehr kraftvolle Dinge erlebt hat. Zum Beispiel die Jünger, die vor Pfingsten dort im Obergeschoss des Hauses versammelt waren und dort tagelang vor Gott waren und gebetet haben, diese ganze Gebetsgemeinschaft mündete letztendlich in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das sieht man immer wieder in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, da wo die Heiligen, also wir, Gottes Kinder, eins werden im Gebet, eins werden in den Dingen, worum sie bitten, da ruht einfach eine Kraft drauf, eine Verheißung. Gott liebt es, wenn wir im Gebet ihn widerspiegeln, denn er selber ist Einheit und Liebe in sich selbst. Und wenn wir in der Weise beten, dann spiegeln wir was von der Ebenbildlichkeit Gottes wider. Dann nehmen wir Eigenschaften in uns und in unsere Gemeinden mit rein, die letztendlich von Gott selbst kommen. Weil Einheit so wichtig ist. Jesus sagt, an der Einheit, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zwei Punkte noch. Ihr seid sehr geduldig und tapfer. Diesen Punkt Geduld hätte ich schon mal überspringen können vorher. Nächstes Mal werde ich mich bemühen, mich kürzer zu fassen. Zwei Punkte. Das, worauf letztendlich alles basiert, ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dass er in uns einzieht. Paulus sagt ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst vertritt uns in unaussprechlichen Seufzern. Wie auch immer die klingen können, diese unaussprechlichen Seufzer, es ist eine krasse Verheißung, dass der Heilige Geist uns eigentlich im Beten lehrt. Dass er derjenige ist, der in uns nochmal Gebet auf eine ganz neue Weise auch zum Erblühen bringen kann. Wir haben auch in der Bibel, ich glaube im Buch Sacharja, den Begriff des der Geist des Gebets, der ausgegossen wird. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns über den Vater und den Sohn lehrt. Derjenige, der uns das in die Herzen bringt, was Jesus auch gesagt hat. Er ist derjenige, der uns eine Perspektive gibt, wie wir beten können, wie wir über Dinge auch denken sollen und fühlen dürfen. Er ist derjenige, der unseren Gebeten letztendlich Kraft gibt. Und in dem Maße, wie der Heilige Geist in uns wohnt, wird unser Gebetsleben auch mit Kraft und mit Ausdauer, mit Frische und mit Vollmacht erfüllt werden. Paulus sagt das ein bisschen auf eine schwierige Weise auch. Er sagt dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, nämlich Gott, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt und so weiter und so fort, geht dann der Satz. Und was hier eigentlich gemeint ist, die Kraft, um die es hier geht, im Zusammenhang wird deutlich, ist der Heilige Geist. Und in dem Maß, also gemäß der Kraft, gemäß des Geistes, der in uns lebt, werden wir erleben, dass Gott Dinge tut, die über die Maßen sind, mehr als wir erbitten und erflehen können. Genauso wie der Mensch am Anfang, als Gott ihn geschaffen hat, lebensfähig und lebendig wurde und auch sprachfähig, als Gott seinen Geist in ihn eingehaucht hat, sein Odem ist es auch bei uns, werden wir im Gebet eigentlich erst lebendig und kraftvoll und sprachfähig, wenn der Heilige Geist in uns Raum gewinnt. Der Heilige Geist macht unsere Gebete lebendig und hebt unser Herz und unsere Sprachfähigkeit gegenüber Gott auf ein ganz neues Level. Und der letzte Punkt, dann seid ihr bald erlöst, ist die Frage, wie kann ich im Namen Jesu beten? Denn es gibt einen krassen Text hier, sagt Jesus, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Jetzt ist die Frage, wie ist es zu verstehen? Viele beten von der Formel her, das und das bitte ich im Namen Jesu oder in Jesu Namen, Amen. Das reimt sich dann sogar noch. Also, dass man so sagt, ich bete das im Namen Jesu, so wie das Siegel, was nochmal draufgesetzt wird, damit ist das Gebet gültig. Und es ist die Frage, geht es darum, um diese Formel? Ich bete das auch manchmal, ja. Die Formel ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich glaube, was eigentlich dahinter steckt, ist, wenn ich etwas im Namen von jemandem tue, dann tue ich das im Auftrag von demjenigen. Also wenn ich in eurem Namen eine Unterschrift irgendwo drunter setze, dann wurde ich hoffentlich von euch dazu beauftragt und bevollmächtigt, das zu tun. Wenn nicht, dann mache ich es auch nicht in eurem Namen. Dann kann ich das zwar formulieren und sagen, ich mache das im Namen von Nikolaus oder was weiß ich was, aber es ist nicht wirklich in seinem Namen. Und wenn Jesus sagt, das, was ihr in meinem Namen bitten werdet, dann würde ich das so verstehen, was ihr in meinem Auftrag betet, was ich euch sage und was ihr dann betet und was ihr dann tut, das wird geschehen. Ganz klar, weil ich will es ja tun. Ich habe euch ja den Auftrag dazu gegeben. Es geht um viel mehr als um eine Formel. Also vollmächtige Gebete sind letztendlich Gebete, die ich in seinem Auftrag bete, in seiner Autorität, mit seiner Zustimmung, in seinem Namen. Daran merke ich, also wenn ich in seinem Namen beten will, dann muss ich ja wissen, was er mir aufträgt, was er will, was er vorhat mit mir. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Letztendlich ist Gebet viel mehr hören auch auf ihn, als selber beten. Viel mehr dieses Fragen, Gott, was hast du vor? Was ist in deinem Sinne? Welchen Auftrag gibst du mir? Für was soll ich beten? Mit welchem Anliegen von dir soll ich mich eins machen jetzt? Was kann ich teilen von dem, was du auf dem Herzen hast? Jetzt ist ja die Frage so abschließend, was fange ich jetzt mit 12 solchen Punkten an? Das ist ja Wahnsinn. Also gemerkt hat man sich's eh nicht. Und verzweifelt ist man jetzt auch, weil man keinen der Punkte irgendwie so richtig einhält und lebt und irgendwie da drin lebt, in diesen Punkten. Was fange ich mit 12 Punkten an? Die entspannende Wahrheit ist an der Stelle erstmal, dass wir das alle nicht drauf haben und auch nie so richtig drauf haben werden. Also da ist ja auch nicht einer hier im Raum, würde ich jetzt mal im Glauben hier behaupten, der auch nur in irgendeinem Punkt hervorragend und vorbildlich und meisterlich vorangeht und irgendwie die Dinge so richtig tief verinnerlicht hat. Die Frage ist aber trotzdem, wie kann ich als Beter auch vorankommen? Wie können diese Dinge zu Eigenschaften von mir werden und auch zu Säulen meines Gebetslebens? Wie kann man da drin wachsen? Und ich möchte einen Vorschlag machen zum Schluss, wie man das Ganze auch angehen kann, also wie man auch Wachstum suchen kann im Gebet. Und zwar gibt es ein Modell in der Landwirtschaft, das ist das Minimumgesetz, das zeige ich euch gleich. Das Minimumgesetz, vielleicht gibt es ja Agrarwissenschaftler unter euch, hat Karl Sprengel erfunden und Justus von Liebig weiterentwickelt, und das ganze Ding wird dargestellt durch diese Minimumtonne. Und es funktioniert so, also Christian Schwarz zum Beispiel, der hat es angewendet auf Gemeindewachstum. Also das, was in der biologischen Welt gilt, das gilt oft auch für Wachstum in der Gemeinde und eben auch im geistlichen Leben. Ich möchte es heute mal für unser Gebetsleben anwenden. Dieses Minimumgesetz besagt letztendlich, also seht ihr diese Tonne. Diese Tonne hat unterschiedlich lange Dauben, oder wie nennt man das? Ja. Diese Latten dort. Und es ist ganz logisch, da wo das am niedrigsten ist, da wird als erstes das Wasser rausfließen. Also das Level, was man hier hat, der Wasserstand, wird nur so hoch sein wie der schwächste Punkt, wie diese niedrigste Daube, die dort ist. Und eine Sache, so auch an Wachstum ranzugehen, ist die, dass ich einfach auch schaue, an welchem Punkt brauche ich am meisten Durchbruch. Also wenn wir so diese 12 Punkte sehen und vielleicht darüber auch beten und Gott fragen, Gott, was ist der Punkt, wo es am meisten klemmt, immer wieder? Wo ich merke, ich kann zwar der geduldigste Mensch auf der Erde sein, aber mir fehlt es einfach immer wieder daran. Und ich scheitere immer wieder an diesem Punkt. Mein Gebetsleben kommt nie über diese Schwelle hinaus. Das ist so dieser Minimumfaktor. In der Pflanzenwelt ist es so, man gibt denen als Dünger das dazu, was am meisten fehlt. Und damit wächst das Ganze mehr. Ja? Damit wächst die Pflanze. Und vielleicht kann man so im Nachgang von dem Abend einfach nochmal auch drüber beten und Gott fragen, Gott, was siehst du bei mir, wo du mir was Neues auch dazu schenken willst, wo du mir einen Durchbruch geben willst in irgendeinem Bereich, wo du meinen Glauben stärken willst, wo du mich vielleicht auch in mehr Reinheit reinführen willst, wo ich vielleicht immer wieder merke, ich will zwar beten, aber ich merke selber, dass die und die Sache immer wieder zwischen mir und Gott steht. Und ich komme da nicht drüber hinweg. Oder mir fällt es so schwer, mir Zeit zu nehmen dafür, Zeit zu opfern, auch opferbereit zu sein fürs Gebet oder so. Oder irgendein Punkt, wo wir merken, eigentlich hängt es immer wieder an diesem Punkt. Und in dem Moment, wo Gott uns an dem Punkt Wachstum gibt, da ist, muss man erstmal das andere gar nicht im Blick haben. Und wir brauchen uns da auch nicht kaputt rennen, indem wir versuchen, an 12 Fronten gleichzeitig zu kämpfen oder so. Und das sind ja auch nur ein paar Beispiele. Es gibt vielleicht noch viel mehr Säulen, auf denen unser Gebetsleben steht. Aber dass wir Gott fragen, Gott, in welchem Bereich willst du mir demnächst und vielleicht auch in diesem Jahr Wachstum schenken? Damit ich insgesamt weiterkomme. Damit das Fassungsvermögen steigt. Damit wir mehr von seiner Kraft, auch von seiner Gebetskraft in uns tragen können und kultivieren können. Und das wünsche ich uns, dass wir da von Gott auch geleitet werden. Man muss nicht auf alles Acht geben und jetzt verzweifelt danach suchen, wie kann ich in allen Bereichen wachsen oder so, sondern einfach das Gott hinlegen und sagen, Gott, lehre du mich beten. Zeig du mir, was in meinem Leben der Schlüssel ist zum Wachstum, um jetzt weiterzukommen. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir das alle erleben, jeder in seinem Bereich. Und wie gesagt, ich kann euch Hoffnung machen für die nächsten Wochen, dass da sicherlich vieles auch noch dabei sein wird, wo das greifbar wird, wie Gebet auch aussehen kann, welche Kraft Gebet entfalten kann. Es gibt wunderbare Beispiele in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Die Frage auch, wie hat sich Gott das überhaupt gedacht? Unser Gebetsleben, das Gebetsleben seiner Gemeinde, seines Leibes, wie kann man auch Gebet und Fasten sich da annähern an das Thema, das würde mich selber auch nochmal interessieren und wir gucken mal, was wir da gemeinsam draus machen und am Ende auch die Frage, wie zieht sich Gebet durch die ganze Geschichte hindurch. Und ich würde jetzt einfach gerne nochmal beten, dass Gott uns da jeden individuell auch weiterführt. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht fertig machen willst und sagst, ihr müsst das und das vollbringen, damit wir dir genügen oder so. Du suchst Beziehungen und ich danke dir dafür, dass du der Erste bist, der Beziehungen sucht. Und ich wünsche mir, dass wir da weiter hineinkommen, dass wir wachsen, dass unsere Gesprächskultur mit dir wirklich mit Feuer und Leben erfüllt wird. Dass wir leidenschaftliche Beter sind, dass du zu Recht uns Vollmacht geben kannst, weil du weißt, dass es bei uns gut aufgehoben ist. Herr, ich bete für uns hier auch im Raum, dass du uns leitest, wie wir beten können. Wir beten, eigentlich wir bitten dich mit deinen Jüngern zusammen, Herr, lehre uns beten. Zeig du uns, wie es geht. Zeig du uns, in welchem Bereich du uns vielleicht den nächsten Durchbruch schenken möchtest. Worauf wir schauen sollen, in welchem Bereich du uns Wachstum geben willst. Ich bitte dich, dass es geschieht, dass du den Geist des Gebets über uns ausgießt, dass du dir Freunde und Partner hier berufst unter uns, mit denen du das teilst, was dir auf dem Herzen ist und wir wollen das auch mit dir teilen, was uns auf dem Herzen ist. Herr, segne uns und mach du uns zu Betern. Amen.